Guten Morgen. Was für eine Freude, was für ein Vorrecht, dass wir auch heute Morgen Gottesdienst zusammen feiern dürfen und dass wir wissen dürfen, dass wir nicht nur über Jesus reden, der sich irgendwie im Himmel darüber freut, dass man ihn nicht ganz vergisst auf dieser Erde, sondern dass er mitten unter uns ist. Das finde ich großartig. Und wenn man sein Herz dafür öffnet, dann kann man das ja auch hier und da wunderbar spüren. Wir haben uns auf den Weg gemacht, eine Predigtreihe über den Philipperbrief. Es werden so 11 Teile werden. Und unkaputtbare Freude ist das Thema. Die Werbung verspricht ja viel, wenn man so Werbung schaut. Ich versuche Werbung schauen zu vermeiden, weil es macht mich aggressiv. Ich muss dann immer wieder irgendwas dagegen setzen, weil ich mag nicht, wenn man meine Intelligenz beleidigt. Und das geschieht, finde ich, bei Werbung fortlaufend, aber ich glaube, wir leben auch in einem Volk, die das mehrheitlich so wollen. Die möchten gerne große Versprechungen haben, um sich kurz freuen zu können. Und ich weiß gar nicht, ob sie das so ganz ernst nehmen. Und auch so unkaputtbare Freude, sollte man meinen, ist ja schon sehr vollmundig, ne? Ich frage mich, wie ich auf den Titel gekommen bin, habe ich mich heute Morgen gefragt. Ich glaube, als diese Plastikflaschen rauskamen, also als Cola nicht mehr in Glasflaschen gab, sondern in Plastikflaschen. Oh, danke schön, das ist ja nett. Ich glaube, da kam dieses Wort unkaputtbar auf. Da habe ich das so in der Werbung wahrgenommen, also Flaschen, die ruhig mal runterfallen können, die nicht kaputt gehen. Und wir reden über unkaputtbare Freude. Und der Philipperbrief ist auch wirklich das beste Anschauungsmaterial, was man sich dafür wünschen kann. Weil hier sitzt ein Mann im Gefängnis. Das ist nicht schön. Er sitzt in einem römischen Gefängnis. Das ist noch weniger schön. Das ist sehr, sehr brutal. Es kann gut möglich sein, dass er dieses Gefängnis nicht lebendig verlässt. Eine Hinrichtung könnte sein erwarten. Das steht im Raum. Das wird gerade verhandelt. Also ich würde mal sagen, ein Ort der Finsternis, ein Ort der Trübsal, der Angst, der Zweifel, der Zerrissenheit, der Panik. Ich will raus hier. Und mitten aus diesem schrecklichen Ort, da schreibt er einen Brief an seine Freunde, an eine Gemeinde, die Philipper. 4 Kapitel, 16 Mal kommt das Wort Freude darin vor und fließt so richtig über in diesem Brief, in seiner Freude, die er in Jesus und die er im Glauben hat. Was für ein Anschauungsmaterial. Ich meine, jeder Theologe kann ein gutes Buch über Freude schreiben, wenn gerade alles so richtig gut läuft. Gemeinde wächst, ne? Frau, Kinder, alles ist gesund und so Schwiegermutter im Urlaub und es gibt ja so Phasen, wo einfach mal alles stimmt, ne? Da kann man mal so sagen, ach ist das schön, Mensch, in Jesus haben wir alle viel Freude und so, aber von diesem Ort hier, das macht es so glaubwürdig, das weckt so unsere Aufmerksamkeit. So, genug der Einleitung, ich möchte gerne weitermachen in Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Dort heißt es: Ich will aber, Geschwister, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um Christi willen gefesselt bin. Und dass die meisten Geschwister im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Das Erste, was ich heute Morgen mit euch teilen möchte, was mir sehr, sehr wesentlich scheint, in diesem Gedanken über unkaputtbare Freude, ist, dass es Glaube immer auf das Positive schaut. Ein Leben im Glauben bedeutet ein Leben, wo wir auf Positives schauen. Glaube ist eine positive Kraft und Glaube schaut auf das Positive. Und sehr oft gelingt uns das nicht so gut. Und Paulus macht uns das jetzt hier vor. Der Philipperbrief ist ja auch ein Freundeskreisbrief an eine Gemeinde. Haben wir ja letzte Woche gehört, die Philipper waren die Gemeinde, die ihn unterstützt haben finanziell. Die haben ihn ausgesandt. Das war seine sendende Gemeinde. Da war er vielleicht für gar nicht allzu langer Zeit und hat gesagt, was er so vorhat und wie er noch Gemeinden gründen will und wo er noch welche Seminar machen will und wo er welche Gemeinde noch wie ergänzen will und wo er noch Menschen zu Christus führen will. Und die waren alle so begeistert, haben Sonderopfer gesammelt und haben ihn ausgesandt und haben gesagt, ja Paulus, gib Vollgas, du bist unser Mann, wir unterstützen dich, du bist unser Mann da draußen. Jetzt sitzt er im Gefängnis und aus all den großen Plänen wird gerade gar nichts. Was wird denn jetzt aus dem missionarischen Auftrag von Paulus? Was kann er denn jetzt in seinem Freundeskreisbrief schreiben? Sorry Jungs, krank geworden, hier läuft gerade gar nichts. Oder sitzt im Knast, alles muss warten. Nein, er schreibt, ich will, Geschwister, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um Christi willen gefangen bin. Paulus freut sich über eins, nämlich dass ganz viele römische Soldaten und römische Richter und römische Beamten dort in Rom, wo er ist, sie hören von Jesus. Er nutzt die Chance, sein Zeugnis zu sagen. Er nutzt die Chance, um mit Menschen über Christus zu reden. Und er sagt, alle hier wissen, warum ich hier drin bin. Alle hier wissen, dass ich kein Schwerverbrecher bin. Alle wissen, dass ich nicht gemordet oder gestohlen oder geraubt habe, sondern dass ich hier sitze um Jesu willen. Er sagt sein Zeugnis. Er erzählt von Jesus genau, wo er ist. Und er sagt, genau, das ist doch meine Berufung. Wo ist denn das Problem? Ich habe jetzt gerade einen Spezialauftrag. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber so ist es jetzt gerade in dieser Situation und ich werde hier nicht sitzen und Trübsal blasen, sondern ich werde hier genau das machen, wozu Gott mich berufen hat, nämlich ich werde das Evangelium verkündigen. Und wisst ihr, ich weiß ja nicht, ich stelle mir den Paulus vor, wie er den Brief zu Ende schreibt, 4. Kapitel, und dann so gegen Schluss sehe ich so ein freches, schelmisches Jungen grinsen quer über sein Gesicht, wenn er schreibt, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Da hat er bei dem Kaiser irgendwie noch einen Hauskreis aufgemacht, keine Ahnung. Er ist in Rom und er grüßt von denen aus dem Haus des Kaisers. Ich weiß nicht, ob das eine kleine Gemeindeneugründung ist oder so. Ich will auch nicht so viel hineinlegen. Aber Paulus ist in Rom, keine Zeit für Trübsal. Ich predige das Evangelium. Menschen hören von Jesus. Und das ist doch, worum es geht. Und es ist doch wirklich so, dass in Zeiten, wenn wir leiden, in Zeiten, wenn es uns nicht gut geht, doch sehr oft neue Leute in unser Leben hineinkommen. Ich weiß noch, vor vielen Jahren in der Gemeinde hatten wir eine Frau, und die auch viel mitgearbeitet hat und jeder kannte sie. Und sie erkrankte an Krebs, Brustkrebs, und das war eine sehr, sehr traurige Sache. Und die Gemeinde betete, einige fasteten und das war ganz, ganz schwierig, eine schwierige Zeit. Und sie kam dann ins Krankenhaus und ich erinnere mich noch, wie ich mit der Gitarre dort aufgetaucht bin im Krankenhaus und einige andere waren da, wie wir immer in diesem Aufenthaltsraum saßen. Ich war nur ein, zwei Mal dabei, aber ganz viele aus dem Hauskreis und Lobpreis machten und Lieder sangen und die ganzen anderen, wisst ihr, so eine Krebsstation, das ist einer der deprimierendsten Orte auf der Welt. Ja? Da sind Leute, die haben Angst. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Die warten, dass die Visite kommt. Die warten mal, irgendwas zu hören jetzt. Wie war es denn jetzt? Hat es angeschlagen? Geht es jetzt irgendwie weiter? Und diese Leute kamen in den Aufenthaltsraum und hörten uns dort singen und von Jesus reden und so weiter. Was ich sagen will ist, eine Notsituation bringt meistens neue Leute in dein Leben. Du lernst neue Leute kennen, Leute, die du niemals hättest kennengelernt. Und Paulus nutzt diese Chance und evangelisiert dort unter Soldaten und Beamten und sagt, ich bin voll auf Kurs, ich mache mein Ding. Ja, alles schön und gut, Paulus, freuen wir uns. Aber ich meine, was wird denn aus deinem apostolischen Dienst an den Gemeinden? Das ist doch auch deine Berufung, Gemeinde bauen. Die Gemeinden brauchen dich doch zu stärken. Das fällt doch jetzt alles flach, oder? Nö. In Vers 14 schreibt er dann, und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Paulus sagt, meine Gefangenschaft, die wirkt sich ermutigend aus. Die wirkt sich positiv aus auf die Gemeinden. Die Gemeinden erfahren, was hier passiert und sind ermutigt und sie predigen umso leidenschaftlicher. Und auch das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Immer wenn ich Christen treffe, die durch eine schwere Zeit gehen, die durch schweres Leid gehen, und ich merke, dass sie das mit Jesus tun. Und ich merke, dass sie getrost sind und ich merke, dass sie irgendwie da durchgehen und ich spüre so diese Kraft, die ihnen geschenkt wird in der Situation. Ich sage euch was, das macht ganz, ganz viel mit mir. Was das Leiden betrifft, so bin auch ich kein Held. Und so, manchmal liest man ja so, dass es auch gute, Gott macht dann gute Sachen auch durch das Leid. Und trotzdem hatte ich noch nie die Freiheit dafür zu beten und zu sagen, ja, dann gib mal ein bisschen mehr. Ich bin gerne fröhlich und ich habe gerne, wenn es mir gut geht. Und ich habe gerne, wenn alles gut läuft. Und umso mehr bewundere ich das, wenn ich sehe, jemand geht durch eine richtig schwere Zeit und der geht da mit Jesus durch. Ja, der weint auch und der hat es auch nicht leicht, aber ich kann ihm das so abnehmen, nicht irgendwie nur fromme Sprüche. Ich kann ihm das so abnehmen, da ist so eine Kraft. Ich meine, ein Dietrich Bonhoeffer, der vor so vielen Jahren im KZ, das hat sich ja gerade zum 75. Mal gejährt, im KZ kurz vor seiner Hinrichtung schreibt, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Warum sind diese Zeilen so, entschuldigt mal das Wort, magisch? So zauberhaft, so unfassbar berühren sie uns tief. Ja, weil wir wissen, wer sie geschrieben hat und wo. Was für ein Zeugnis und was für eine Ermutigung für uns, die wir manchmal durch schwere Zeiten gehen, die wir manchmal auf schweren Wegen unterwegs sind. Paulus sagt, die Gemeinden sind ermutigt durch meine Haltung im Leid, durch die Art und Weise, wie Jesus mir beisteht. Das ermutigt die Gemeinden und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und so nimmt auch hier Paulus einen Auftrag an der Gemeinde wahr. Aber was der Paulus nicht weiß und was die Philipper nicht wissen, das wissen wir aber hier heute, wir wissen etwas mehr. Er schreibt auch in diesem Gefängnis einen Brief, der seit 2000 Jahren apostolischen Dienst an den Gemeinden tut, nämlich jetzt gerade hier heute Morgen. Das hat er ja gar nicht auf dem Schirm. Er schreibt mal eben seinen Freunden in Philippi. Dass das Teil des Neuen Testamentes würde, dass das ein unfassbares Dokument über die Freude Gottes sein würde, dass seit 2000 Jahren sich Christen versammeln, um diesen Text zu lesen, um darüber nachzudenken, dass sie Kraft und Trost und Mut daraus ziehen, dass Gott dadurch Gemeinde baut seit 2000 Jahren, das hat er ja nicht mal auf dem Schirm. Paulus sagt, aber das hat er sehr wohl auf dem Schirm, alles paletti. Es läuft alles nach Plan. Das mit Rom und mit der Gefangenschaft war nicht eingeplant, aber Gott geht seinen Weg mit mir. Menschen hören von Christus und auch die Gemeinde wird erbaut. Der Teufel hat viele Namen. Ich habe ihm noch einen gegeben. Ich nenne ihn immer, er ist der große Reduzierer. Der Teufel ist jemand, der unseren Blick immer reduzieren will auf das Negative. Jesus ist immer der, der uns auf das Positive, Glaube schaut immer auf das Positive. Der Teufel möchte uns dazu verführen, möglichst immer auf das Schlechte zu schauen. Über das Schlechte zu reden, über das Negative nachzudenken, das ist seine Rolle. Dazu will er uns verführen. Jesus will uns dazu verführen. Er will uns dazu führen, im Glauben auf das Positive zu schauen. Das ist die große Lügenwaffe des Teufels. Er ist ein zwanghafter Reduzierer. Zum Beispiel in Beziehungen. Er liebt es, Menschen auf ihre Fehler und Schwächen zu reduzieren in deinen Augen. Wenn es jemand gibt in der Gemeinde, der hat dich schon zweimal nicht begrüßt, ist einfach an dir vorbeigegangen, ja? Dann wird der sehr schnell in deinem Herzen zu dem, der nie grüßt. Zweimal wird zu nie, ne? Und darauf wird er reduziert. Und wenn einer sagt, hör mal, kennst du eigentlich den so und so? Und du denkst, ja, ja, ist ja der, der nie grüßt. Das ist so dein Bild. Darauf ist er reduziert. Der Mann kann machen, was er will. Ansonsten im Leben. Gott kann ihn gebrauchen. Nein, für dich ist er der, der nie grüßt. Er ist darauf reduziert. Der Teufel liebt es, dieses Spiel zu machen. Und er liebt es auch, und wenn wir ihm das erlauben, dann tut er das in unserem Kopf, dein Leben auf Probleme und Schwierigkeiten zu reduzieren. Er liebt es, das zu machen. Und wenn dich jemand fragt, wie geht's dir eigentlich, dann denkt man vielleicht ganz schnell über alles nach, was nicht so gut läuft. Was nicht so gut ist. Und dann, ja, gibt schon einige Baustellen. Ne? Und dann sind wir bei den Baustellen. Und diese Baustellen, die haben wir ja nun alle. Ich weiß nicht, ob sich das schon rumgesprochen hat, aber dies hier ist noch nicht der Himmel. Ja? Und wir haben alle unsere Baustellen. Und es ist immer eine Frage, wohin wir schauen. Glaube schaut auf das Positive. Das ist die Quelle von unkaputtbarer Freude. Der Teufel möchte wirklich gerne deinen Blick auf das Negative reduzieren. Gestern habe ich ein Zitat gelesen, habe ich mich darüber gefreut, habe ich gedacht, das werde ich mir jetzt jeden Morgen beim Aufstehen sagen, wenn alles wehtut. Da stand, älter werden ist fantastisch, wenn man die Alternative bedenkt. Großartig. Älter werden ist, aua, älter, mein Schulterkalk. Älter werden ist fantastisch, wenn man die Alternative bedenkt. Ja, es ist immer die Frage, wo schauen wir hin? Der Teufel möchte gerne auf das Negative reduzieren. Gott, der Glaube, schaut auf das Positive. Und das ist übrigens auch in einer Gemeindearbeit, wo wir zusammenstehen, Seite an Seite, den Auftrag Jesu umsetzen. So wichtig, dass wir ihm das nicht gelingen lassen, dass wir immer auf das schauen, was nicht läuft. Wenn ich manchmal in Gemeinden bin und du merkst, hier ist so eine Missstimmung und ja, ein Mitarbeitermangel und hier, da müsste man eigentlich auch mal angehen. Du merkst, so Leute sind müde geworden, auch Hauptamtliche sind müde geworden und irgendwie, ja, wir machen das alles hier für Jesus und ganz, ganz treu, aber man schaut auf so vieles, ja, was nicht läuft. Der Glaube schaut auf das Positive und daraus ziehen wir eine enorme Kraft. So oft sind wir gesund, vielleicht bist du gesund, du hast ein schönes Zuhause und dann kommt ein Problem. Arbeitslosigkeit oder Firma läuft nicht so. Und der Teufel möchte gerne, dass du dein gesamtes Leben darauf reduzierst. Er möchte, dass du in ganz viel Selbstmitleid verfällst, in Undankbarkeit und in Depression. Er möchte, dass du nachts da liegst und nicht darüber nachdenkst, dass deine Kinder gesund sind, dass du eine wunderbare Familie hast, dass du ein Zuhause hast, dass du Freunde hast, die dich lieben, dass du ganz, ganz viele Privilegien. Er möchte nicht, dass du darüber nachdenkst. Er möchte, dass du über die eine Sache nachdenkst, die dir gerade Angst macht. Und dein gesamtes Leben soll gefühlt darauf reduziert werden. Dem müssen wir widerstehen. Ich finde den Paulus bewundernswert, weil dort in der Gemeinde in Philippi bekommt er ja im Moment gerade nicht nur Zuspruch und Trost. Das haben wir ja mitbekommen. Die schreiben ihm ja nicht alle nur Karten und sagen, Paulus, wir stehen so hinter dir. Nein, er hört, dass einige ihn bekämpfen in der Gemeinde. Er kann sich kaum wehren. Er sitzt im Gefängnis in Rom. Dort wird er bekämpft. Aber er hat so eine klare Sicht. Schau noch mal rein, wie reflektiert das ist, was er hier sagt. Wie frei von Selbstmitleid und Verzerrung. Vers 15. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was soll es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Leidenszeiten sind Einladungen, sind Gelegenheiten in unserem Leben, die Kraft der Dankbarkeit neu zu entdecken. Und ich rede hier nicht über so ein Extrem, ich rede nicht über Schönfärberei. Der Vorwurf ist ja immer ganz schnell bei uns, es ist doch alles Schönfärberei. Ja, mein Papa ist der größte Optimist, den ich jemals kennengelernt habe. Und ich weiß auch, wenn wir früher Radtouren miteinander gemacht haben mal, wir fuhren den ganzen Tag durch strömenden Regen. Es war wirklich deprimierend. Ich hatte keine Lust mehr. Ich war nass bis auf die Haut und er hörte nicht auf den ganzen Tag zu sagen, guck mal, da hinten wird's hell. Das kommt gleich hier hin. Ich musste mich manchmal krampfhaft am 5. Gebot festhalten. Ja, ein hoffnungsloser Optimist. Nein, das ist wunderbar und das ist ja auch. Ne? Aber manchmal, es gibt auch manche Leute, die neigen so, die sind einfach so optimistisch und die neigen einfach zur Schönfärberei, hilft mir dann auch nicht immer. Ja, das tut Paulus nicht. Das ist hier nicht lila der letzte Versuch. Ja, versuchen wir es mal positiv zu sehen. Ist zwar alles, geht hier den Bach runter, aber versuchen wir es mal. Nein, es ist eine unfassbar klare Analyse. Er sieht die, die mit schlechten Motiven predigen und benennt das auch. Das muss er nicht schönreden. Das ist so und es wird auch gesagt. Aber er lässt es nicht darauf reduzieren, vom großen Reduzierer. Er sieht sehr wohl auch die, die mit guten Motiven predigen und freut sich darüber. Und das ist der Unterschied. Keine Extreme, Dankbarkeit trotz Missständen. Und diese Missstände können und dürfen auch benannt werden. Keine zwanghafte menschliche Schönfärberei als kleiner psychologischer Trick, um ein bisschen besser drauf zu kommen, sondern eine klare Sicht dafür, was läuft und was läuft nicht und sich freuen über das, was Gott schenkt. Das finde ich großartig. Paulus sieht beides und er freut sich über das, was läuft. Ich lerne, geistliche Freude basiert auf Glaubensentscheidungen. Geistliche Freude ist nicht etwas, was einfach so passiert. Ich habe Jesus angenommen und seitdem habe ich nur noch Freude. Wäre ja schön. Ich habe Jesus angenommen, Punkt 3. Ich habe Jesus angenommen und seitdem habe ich dauerhaft ein Grinsen im Gesicht. Ich kann überhaupt nicht mehr aufhören zu grinsen. Die Arbeitskollegen fragen sich, ob ich kiffe. Ich sage, nein, ich habe Jesus angenommen. Ich kann nicht mehr aufhören zu grinsen. Ich habe einfach immer diese reflexartige Freude. Punkt 3. Ich habe Jesus angenommen und das ist jetzt so. Nein, das ist nicht, was die Bibel verheißt. Also das darf auch gerne nach der Bekehrung mal so sein. Ich wünsche dir, dass es lange anhält, aber die Erfahrung zeigt, es könnte sich auch nochmal ändern. Diese unkaputtbare Freude ist das Resultat auch von Glaubensentscheidungen. Ich finde das so stark. Ich zitiere noch einmal hier unseren Text. Paulus, was er hier sagt, das muss man sich mal reintun. Wenn nur auf alle Weise Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber und will mich auch freuen. Ja? Die neue Schlachter sagt, ich freue mich darüber und ich werde mich auch weiterhin freuen. Aber ich mag hier die alte Übersetzung. Ich freue mich und ich will mich auch freuen. Vater, richte dich nicht auf. Ich will mich aber aufregen. Gibt's ja. Auch so im Negativen. Ne? Ich will mich freuen. Ich sehe das Gute, ich sehe das, was Gott tut, ich sehe die Chance darin und Leute, ich will das auch so. Das ist eine Entscheidung. Ich will mich freuen. Geistliche Freude ist nicht ein zufälliges Gefühl oder ist nicht ein Gefühl, was einfach nur so von Gott geschenkt wird per Wiedergeburt und per Christusnachfolge. Es ist auch eine Glaubensentscheidung. Ich will mich freuen. Ich will auf das Positive schauen im Glauben. Ich will dankbar sein. Es ist meine Glaubensentscheidung. Wäre Glaube, wäre Freude einfach nur ein Gefühl, dann würde Philipper 4, Vers 4 ja überhaupt keinen Sinn machen. Das ist ja Befehlsform, wie Paulus da schreibt. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Das ist ein Befehl. Das ist Aufforderungsform. Wir sollen uns freuen. Da kann man sagen, naja, machst du nichts. Entweder freue ich mich oder ich freue mich nicht. Aber Freude ist kein Gefühl alleine, sondern Freude ist eine Glaubensentscheidung. Jakobus schreibt an die Gemeinde, und ich finde das sehr stark, wie Jakobus das sagt, genau darum geht es hier heute Morgen. Jakobus schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ja, versteht ihr? Seht es als einen ganz besonderen Grund der Freude an. Das ist nicht irgendwie was Aufgesetztes. Das ist nicht irgendwie was Hyperemotionales. Oh yeah, schon wieder Schwierigkeiten, da freue ich mich aber. War gerade alles so langweilig, wenn alles so gut läuft. Ja, meine Wohnung gekündigt, Eigenbedarf, super. Boah, was freue ich mich. Nein, nein, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Genau darüber reden wir heute Morgen. Das ist diese Glaubenssicht. Das ist diese Glaubenssicht. Es ist eine Entscheidung. Und es hat etwas mit Jesus-Nachfolge. Es hat etwas mit Jüngerschaft zu tun. Jesus lädt uns dazu ein, zu einem Lebensstil der unkaputtbaren Freude. Eine positive Glaubenssicht. Gott ist in Kontrolle und Gott macht alles gut. Uwe, warum ist das eigentlich so wichtig? Man könnte ja auch Christ sein ohne Freude. Wird uns ja auch oft genug vorgemacht. Ne? Warum ist das eigentlich so wichtig? Ne? Ist mehr so Luxus, oder Uwe? Ist mehr so ein ja, wäre nett, ne? Wenn wir das auch noch hätten, so ne? Freude und so. Warum ist das so wichtig? Ich sage euch, warum es so wichtig ist. Weil in unserer Freude die Kraft liegt. Der David weiß das. In unserer Freude liegt die Kraft. Das lernen wir ja in diesem großartigen alttestamentlichen Text, den ich so unfassbar anschaulich finde zu diesem Thema, dass ich ihn auch gleich nochmal mit euch teilen möchte. Es ist ja so, wir haben ja, ihr Westfalen ganz besonders, eine große Angst davor, dass etwas aufgesetzt sein könnte. Ich war ja jetzt 10 Jahre lang Missionar im Rheinland. Ja, ich bin ja ein bergischer Junge, ich gehöre ja nicht ganz zu euch. Ne? Also es gibt ja die Westfalen und es gibt die Rheinischen. Ja? Und weil Gott irgendwie doch möchte, dass es irgendwann mal Frieden gibt auf dieser Welt, hat er uns Bergische dazwischen gesetzt. Einfach so, um zwischen diesen westfälischen Sturköppen und Bodenständigen und den Kölschen, komm, trinkst du eine mit, weißt du was, nächstes Jahr fahren wir alle zusammen in den Urlaub. Ne? So, das ist ja so, das sind ja zwei Mentalitäten, das ist ja nicht zu glauben. Und ich so als bergischer Junge und also wie unsere Berufung als Bergische und Wuppertaler ist ja so die Pufferzone zu sein. Die Elberfelder sind schon ein bisschen so auf der kölschen Seite und also auf der rheinischen Seite und wir so Langerfeld und so, wir sind so ein bisschen mehr hier, so wir sind so, ich sag mal, der Adapter. Ne? Aber ich fand auch immer schon, ich hatte schon immer ein Riesenproblem, auch in meiner Jugend, ich fand Karneval nie besonders attraktiv. Ja, ich habe gesagt, ja, ne, male ich mich da an und sage, jetzt gehe ich feiern, jetzt gehe ich mal fröhlich sein. Ne, einfach gehe ich hin und so, ganz egal wie mein Leben läuft, wir feiern jetzt Karneval. Wir machen alle mit, yo, ist das toll und so weiter. Ne? Ich fand das immer sehr aufgesetzt, ticke da also eher westfälisch, kein Wunder, ich komme ja aus Langerfeld, ich bin ja schon ein bisschen mehr in diese Richtung. Ich merke auch so bei meinen Freunden, 10 Jahre Missionar im Rheinland, die haben da überhaupt kein Problem mit. Das ist irgendwie so völlig normal, auch ein völlig normaler Ablauf. Wir haben immer ganz schnell Angst davor, etwas könnte aufgesetzt sein. Und jetzt haben wir es hier mit einem Thema zu tun, ich sage euch jetzt, worauf ich hinaus will, wo ich sage, Freude ist eine Glaubensentscheidung. Der Glaube schaut auf das Positive. Paulus sagt, ich freue mich und ich will mich auch freuen. Und das lassen wir auch nicht nehmen, so, ich gebe mich jetzt freuen. Ich schaue jetzt auf das Positive. Und ich muss sagen, da haben vielleicht die Rheinischen etwas, was ihnen etwas entgegenkommt von ihrem Temperament, weil ich erlebe das auch als durchaus biblisch, wenn man weiß, warum man sich freut. Das ist vielleicht noch der große Unterschied. Guckt euch das mal an. Ich finde diese Geschichte wirklich witzig. In Nehemia, da ist ja dieser berühmte Vers, Freude am Herrn, von Vers 9. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es das Wort des Gesetzes hörte. Kann schon mal passieren. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. Und sende Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist dem Herrn, unserem Herrn, ist dem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Was für eine abgefahrene Geschichte. Sie sind zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Sie waren Gott untreu gewesen in Israel. Jeremia hatte vorausgesagt, Leute, das geht nicht gut. Gott wird Gericht bringen. Er wird dafür sorgen, dass wir unsere Heimat verlieren. Sie sind nach Babylonien verschleppt worden und die anderen nach Assyrien. Nach 70 Jahren durften sie wiederkommen. Durften anfangen, den Tempel aufzubauen. Und dann steht ja auch geschrieben, dass die, die den alten Tempel kannten, den salomonischen, die weinten laut, weil der neue war bestenfalls eine Pommesbude im Vergleich zu dem alten. Das waren nicht mehr die israelischen Glanzzeiten, die Zeiten von David und Salomo. Und jetzt waren sie da wieder im Land und Esra und die Priester machten Folgendes. Die haben gesagt, Leute, nie wieder dürfen wir von Gott abfallen. Und dann lasen sie ihnen das Gesetz vor, dem ganzen Volk. Haben gelesen und gelesen und gelesen, die Tora. Merkt euch das, merkt euch das, merkt euch das. Und wisst ihr, Gesetzlichkeit kann ganz schön traurig machen. Und dann standen sie da und es wurde gesagt, wenn ihr euch da nicht dran haltet, geht's zurück nach Babylon. Habt ihr kapiert? Wir werden wieder unters Gericht kommen. Wir müssen jetzt es endlich schaffen. Endlich muss es geschafft werden, nach diesem Gesetz zu leben. Sonst gibt es die Strafe Gottes. Und dann gab es Gesetz, 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 Gesetz. Und dann hat das ganze Volk geheult. Das ganze Volk stand da und hat geweint und hat geweint und hat geweint. Und dann sagt auf einmal Nehemia, nee, irgendwas läuft hier falsch. So geht das nicht. So geht das nicht. So schaffen wir das nie. Und sprach sich dann ab mit der Leitung und sagte, wisst ihr was, wir ändern jetzt mal den Modus dieser Veranstaltung. Ich glaube, es ist dran, dass wir uns jetzt eher freuen. Das wird aber jetzt schwierig, Nehemia, die heulen alle. Ne? Das ganze Volk weinte, als sie das Gesetz hörten. Das ganze Volk weinte. Geht jetzt mal rum und dann sehe ich die Leviten und sagte, hört mal Leute, der Tag ist dem Herrn heilig, das mit die Heulerei, das ist jetzt nicht mehr dran. Nein, Schluss, Schluss, hast du mal einen Tempo? Komm, komm. Pff, Feierabend, ja, jetzt wird hier nicht mehr geheult, ne? Ist nicht mehr dran. Wir essen jetzt Fettes. Über Cholesterin hat man damals noch nicht so viel nachgedacht. Wir essen jetzt Fettes und wir trinken jetzt Süßes und wir werden uns jetzt freuen. Aber warum denn? Weil die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und wenn wir es jemals schaffen sollen oder wollen, in seinen Wegen zu wandeln, dass es dem Herrn wohlgefällig ist, dann geht das nur, indem wir Freude am Herrn haben. Und nicht, indem wir Angst vor dem Gesetz haben. Hört auf, beruhigt euch. Nein, bitte, na, jetzt reiten. Es wird hier nicht mehr geweint. Okay, wir haben jetzt genug geweint. Putzt die Nase, trocknet die Augen ab. Ich weiß, ihr Westfalen habt da große Probleme an dieser Stelle. Es wirkt so aufgesetzt. Das ist doch alles so aufgesetzt. Das ist doch alles so gemacht. Das ist unsere größte Angst. Ja? Und es gibt natürlich auch Dinge, die aufgesetzt sind. Und ich glaube, ich werde in diesem Leben auch kein Karneval-Fan mehr werden. Aber hier sehe ich eben nicht etwas Aufgesetztes, sondern hier sehe ich ein Prinzip, das sagt, wir entscheiden uns, auf etwas Positives zu schauen. Wir entscheiden uns, auf Jesus zu schauen. Und das ist, was Paulus uns so unglaublich vormacht. Der Feind will immer Zweifel säen. Er will immer alles reduzieren. Er ist der, der sagt, das ist doch nur aufgesetzt. Wir sagen, nein, wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf das Positive. Wir schauen auf die Chance. Wir schauen darauf, dass Gott in Kontrolle ist und dass er immer noch alles unter Kontrolle hat. Glaube bedeutet konsequent auf das Positive zu schauen. Und was wir dort erleben, ist nicht irgendetwas Aufgesetztes, sondern ist eine Glaubensdynamik. Wirst du dich diese Woche freuen? Ja? Die Gegenfrage wäre ja, woher weißt du das? Doch. Ich glaube, das können wir heute Morgen entscheiden, zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du mir hier etwas anbietest in der Nachfolge. Ein Leben mit unkaputtbarer Freude und ich will im Gespräch mit dir, in Verbindung mit dir, lernen, wie Paulus, auch in den schlimmsten Situationen meines Lebens, will ich mir nicht vom großen Reduzierer alles schlecht reden lassen und alles darauf reduzieren lassen. Ich will auf das Positive sehen. Ich will auf das sehen, was Gott tut. Das ist etwas, was mich hier in unserem Text wirklich begeistert. Die Einladung Gottes, zu unkaputtbarer Freude. Amen.